Ja, ich grüße euch ganz herzlich und grüße euch auch von den Geschwistern aus Sprockhövel. Wahrscheinlich weniger bekannt. Sprockhövel ist auch eine Stadt ohne besondere Höhepunkte, Sehenswürdigkeiten. Ich glaube, es gibt auch nur eine einzige Autobahnausfahrt. Ist also wirklich nicht lohnenswert, wenn man das nüchtern betrachtet. Aber warum Sprockhövel? Dahinter verbirgt sich eine Geschichte. Die will ich kurz umreißen. Wir waren viele, viele Jahre in Elmetal-Milsbe zu Hause in der Gemeinde, in der Versammlung dort, wahrscheinlich auch den Eltern gut bekannt. Und während der Corona-Zeit sind wir sehr stark von den Geschwistern aus gesehen gewachsen. Wir sind hinterher am Ende 230 Geschwister gewesen und hatten aber nur 170 Stühle. Und da haben wir uns als Brüder viele, viele Gedanken gemacht über ein ganzes Jahr hinweg, wie wir mit dieser gewachsenen Zahl umgehen. Und letztlich standen so zwei Optionen im Raum. Die eine Option war, sollen wir versuchen, eine gesunde Gemeindeteilung umzusetzen. Oder die zweite Option bestand darin, vielleicht an einem Ort, wo es noch keine Gemeinde gibt, neu zu starten. Und da haben wir uns fast ein ganzes Jahr lang Zeit mitgenommen, haben uns regelmäßig getroffen und auch dafür gebetet. Und im Herbst 21, an einem Samstagmorgen, trafen sich dann nochmal alle Brüder und dann haben wir dafür gebetet. Und am Ende der Gebetszeit gab es die Überzeugung, so möchte ich das mal beschreiben, dass wir an einem Ort, und zwar war es dann Sprockhövel, mit einer Gemeindegründungsarbeit starten möchten. Der Ennepe-Ruhr-Kreis umfasst 9 Städte und bekannte Städte, vielleicht auch aus christlicher Sicht wie Schwelm, wo der Gerd Jordi ja gewohnt hatte, und Ennepetal, Wetterbreckerfeld. Aber von diesen Städten gibt es eine, das ist Sprockhövel mit knapp 25.000 Einwohnern, da gibt es keine Gemeinde, das ist die einzige gewesen. Und von dort aus war es für uns eigentlich ein Herzensanliegen, da neu zu starten. Und so starteten wir nach einem langen Jahr der Vorbereitung vor ziemlich genau 2 Jahren. Ursprünglich mit 12 Erwachsenen und Kindern. Und mittlerweile sind wir schon auf über 80 angewachsen und erleben viele, viele Wunder, aber auch natürlich Herausforderungen. Und das Persönliche, Ralf, lasse ich vielleicht zwischendurch mal so einfließen. Dann bleibe ich kurz hängen und dann erzähle ich was zu unserer Familie. Das ist besser, als eine Vita vorzulesen. Ich möchte einen Vers vorlesen aus dem Matthäus-Evangelium. Der hat mich in den letzten Tagen beschäftigt. Lesen wir das mal, Matthäus 16. Und der hat mich so ein Stück weit im Alltag beruhigt. Ich möchte es auch gleich begründen, warum es zu einer Beruhigung führte. Vielleicht ergeht es euch auch ähnlich wie mir. Und meine Frau wird sich sicherlich sehr beruhigen. Denn das ist ein tägliches Thema auch bei ihr, bei uns in der Familie. Matthäus 16, Vers 5. Und als die Jünger an das jenseitige Ufer kamen, hatten sie vergessen, Brote mitzunehmen. Da bin ich hängen geblieben. Das wird so beschrieben, man könnte fast sagen, das ist eine Banalität, oder? Die Jünger waren unterwegs, es waren ja nicht wenige, es waren junge Männer, sie litten nicht an Demenz und trotzdem wird das hier so beschrieben, sie waren unterwegs und sie vergaßen, Brote mitzunehmen. Und das Thema Vergesslichkeit ist ein Thema, das wir jeden Tag in der Familie haben. Und es fordert uns immer wieder mal heraus, was Vergesslichkeit angeht. Und da wird es plötzlich sehr hektisch, weil zum Beispiel vergessen wurde, wo sich der Autoschlüssel befand. Das ist fast jeden Tag eine Herausforderung bei uns. Und wir versuchen immer, das zu sortieren. Und das ist auch eine große Schwäche in meinem natürlichen Leben, dass ich vergesslich bin. Und ich bin froh, dass es einen digitalen Kalender gibt, da trage ich die Termine ein. Und auch die Dinge, die ich gerne am nächsten Tag auch in Gang nehmen möchte, das heißt, das, was ich gerne umsetzen möchte, trage ich rein und dann öffne ich morgens den digitalen Kalender, ist eine To-Do-List und dann weiß ich, was zu tun ist. Und ich glaube, einige von euch kennen das auch. Wo ich das sehr stark beobachtet hatte, das war aber hinterher krankhaft, das war bei meinem Vater. Der war zum Schluss wirklich dement und hat bis auf seine eigenen leiblichen Söhne keinen wiedererkennen können. Auch Meine Frau hat er, glaube ich, anders betitelt. Er hat nicht Uli zu ihr gesagt, ich glaube teilweise Ruth, also hat sie mit dem Namen einer Frau angesprochen. Aber es gibt eben diesen Bereich der Vergesslichkeit. Und man kann Gegenstände vergessen, man kann vielleicht auch mal Personen vergessen. Und ich möchte euch nur mal ein Beispiel erzählen, das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, aber ich mache das mal. Wir waren als junge Familie in Wuppertal-Elberfeld unterwegs. Meine Frau ist ein Stadtkind, das muss ich so beschreiben. Sie liebt die Stadt, sie ist dort groß geworden in Elberfeld. Und wenn sie dort parkt im Parkhaus, dann ist sie schon was unterwegs. Und ich mag das gar nicht. Für mich ist das immer so eine Quälerei und wir finden Kompromisse. Und so waren wir auch als junge Familie da unterwegs. Unsere erstgeborene Maria war schon etwas älter und dann hatten wir noch die zweite, die Lena, mit dabei. Und weil ich nicht der größte Liebhaber des Shoppens bin, haben wir uns getrennt. Das heißt, Maria war dann bei meiner Frau und ich hatte den Kinderwagen. Und so verabredeten wir uns zu einem gewissen Punkt. Ich konnte meinen Interessen nachgehen, sie ihren. Und irgendwann traf uns dann wieder. Und ich sah schon an ihrem Blick, irgendwas stimmte nicht. Und ich wusste nicht, was sie meinte. Also sie irgendwie fast schon panisch war sie in ihrem Gesicht. Und dann trafen wir uns. Sie sagte, was ist los? Und sie fragte nur, wo ist Lena? Ich hatte irgendwo den Kinderwagen stehen gelassen und kam freudestrahlend zur Uli zurück. Und da bekam ich auch Panik. Ich musste los Lena finden. Und sie stand im Kinderwagen, sie schlief Gott sei Dank noch, in der Filiale der Sparkasse. Da war sie untergebracht. Das habe ich dann beruhigt. Kind war noch da, Kinderwagen da. Und dann konnte ich sie dann holen. Also man kann auch Personen vergessen. Auch Personen, die man lieb hat und lieb gewonnen hat. Und diese Vergesslichkeit, die hat mich einfach auch hier beschäftigt. Die Jünger vergaßen, Brote mitzunehmen. Und ich habe mir die Frage gestellt, und das ist so ein Stück weit auch die Fragestellung der nächsten Minuten, gibt es eigentlich auch eine christliche Demenz oder eine geistliche Demenz? Und ich glaube, die gibt es und die wird auch beschrieben in der Bibel. Und wir wollen mal so 3-4 Stellen uns mal näher ansehen und uns so langsam auf den Weg begeben. Und die erste Stelle, die wir uns ansehen, finden wir im 5. Buch Mose, Kapitel 8. Die Situation, die hier beschrieben wird, war folgende. Das Volk Israel stand so am Ende der Wüstenwanderung an einem Punkt. Hinter sich die langen Jahre der Wüste, der Entbehrung und vielleicht auch der Herausforderungen. Davor noch die Sklavenzeit in Ägypten. Und jetzt vor diesem Volk stand nun dieses verheißene Land. Und Gott hat es schon beschrieben. Es würde ein besonderes Land sein. Ein Land des Überflusses. Und da spricht Gott an diesem Punkt warnend zu dem Volk Israel. 5. Mose 8, Vers 11. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, es kommt unser Wort, nicht vergisst. Sodass du seine Gebote und seine Rechte und seine Satzungen nicht hältst, die ich dir heute gebiete. Damit sich dein Herz nicht erhebt, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und dein Rind und dein Kleinvieh sich mehrt und Silber und Gold sich dir mehren und alles, was du hast, sich mehrt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Gott warnte väterlich sein Volk. Und sagte, hier in diesen Momenten, in dieser Wüste, da habe ich euch hindurchgetragen, das wird auch in diesen ersten Versen des 8. Kapitels sehr genau beschrieben. Aber jetzt kommt ihr in eine neue Lebenssituation. Und äußerlich gesehen war diese neue Lebenssituation nicht mehr so herausfordernd. Ein Land, wo Milch und Honig fließt, wo wirklich Trauben zu pflücken waren. Keine Wüstenlandschaften. Und Gott sagt, hier besteht eine Gefahr des Wohlstands oder eine Gefahr, die sich im Wohlstand manifestieren kann, dass man in eine gewisse Art der Gottvergessenheit verfällt. Und das warnt er hier. Das heißt, eine Gefahr in dieser Situation, das muss man vielleicht so verallgemeinern, ist der Wohlstand. Im Wohlstand kann man so ein Stück weit Gott vergessen, der ist nicht mehr so präsent. Der ist nicht mehr so greifbar und nimmt vielleicht auch nicht mehr diesen aktiven Teil des Lebens ein. Und die Geschichte, die zeigt sich schon sehr schnell. Wir lesen gleich noch einen, zwei, drei Verse aus dem Jeremia. Genau das hat sich bewahrheitet. Gott wusste es. Der Wohlstand und scheinbar diese fehlende Abhängigkeit zu Gott kann zu einer geistlichen, christlichen, göttlichen, in Bezug auf Gott, Demenz führen. Und ich habe mir die Frage gestellt, ist das vielleicht bei uns auch so? Ich habe mich auch hinterfragt, ist es so, dass es vielleicht in guten Zeiten dazu führen kann, dass Gott zwar noch eine Rolle spielt, aber vielleicht nur noch diese Nebenrolle, nicht mehr diese Aktivität, nicht mehr diesen aktiven Punkt in meinem Leben hat. Ist das möglich? Und ich glaube, ich muss es bejahen, weil ich stelle Zeiten fest, in denen wir sehr gezielt uns mit Gott in Verbindung setzen, sogar sehr häufig im Leben. Und in anderen Zeiten spielt er vielleicht nicht mehr so ganz diese große Rolle. Wir hatten jetzt vor, das sind immer so Einflüsse, die ich jetzt nehme, persönliche Art, Ralf, das kommt immer wieder, ich könnte jedes Mal so eine Karte hochhalten, also jetzt wird es wieder was persönlich zur Familie. Wir hatten jetzt im Sommer eine sehr herausragende oder herausfordernde Situation bei unserem älteren Sohn, wurde zum zweiten Mal ein lebensgefährlicher Hirntumor entdeckt. Mitten im Hirnstamm. Und da war die Frage, wie geht's weiter? Wer kann in Deutschland überhaupt eine solche Operation durchführen? Und wir mussten jetzt vor 2 Monaten dann nach Berlin in die Charité. Da gab es einen Spezialisten, der diese Operation ja gewagt hatte. Und Gott sei Dank ist er da auch lebend wieder rausgekommen. Aber das waren Momente, die werden wir auch als Familie nicht vergessen. Weil wir auch da unsere Gottesbeziehung anders und intensiver gelebt haben. Ich kann mich erinnern, meine Frau ist schon vorgefahren, sie war da schon in Berlin, ich konnte beruflich nicht so schnell weg. Dann befand ich mich auf der A2 Richtung Berlin und haben wir während der Autofahrt eine Gebetsgemeinschaft gehabt. Das macht man wahrscheinlich selten in den Momenten, wo es einem nicht wirklich gut geht, oder? Ich weiß nicht, wie es euch so ergeht. Ich entdecke Unterschiede in herausfordernden Lebenssituationen in Bezug auf meinen Gottbezug und in Zeiten, wo es mir vielleicht gut geht. Ich habe einen Beruf, ich bin gesund. Man lebt so vor sich hin. Und das will ich mir neu vornehmen, dass es keinen Unterschied geben sollte zu den Zeiten, wo ich wirklich immer und immer wieder auf mich Gottes besinne und auf den Herrn Jesus zu sprechen komme. Und ich glaube, dass das eine Situation ist, die wir hier in Deutschland wirklich uns auch bewusst machen müssen, weil es geht uns hier in Deutschland gut. Wir werden nicht verfolgt. Wir müssen keine Bomben fürchten, jetzt vom Himmel fallen, wie Geschwister in der Ukraine. Und das kann leicht dazu führen, dass Gott zwar eine Rolle spielt, aber nicht mehr die Hauptrolle in unserem Leben. Und das hat ja Gott genauso beschrieben. Klar, in der Wüste schrie das Volk zu Gott. Aber dann im Land Kanaan, wie sah es dann aus? Wie haben sie weiter denn diese Gottesbeziehung gelebt? Meine Frau und ich, wir haben einen missionarischen Hauskreis bei uns mit Ungläubigen und wir haben da ein junges Ehepaar, das ist im März zum Glauben gekommen. Und das ist etwas, was ich so ganz selten beschreiben könnte. Er ist Polizist, also Beamter, ist immer gut. Und sie ist Lehrerin, noch besser, zwar mal Beamtenstatus, das ist also schon mal beruflich alles abgesichert. Gesund, eine Familie, haben Eigentum. Und die beide, ich habe die mal gefragt, warum habt ihr euch überhaupt auf den Weg gemacht, euch mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen? Und die Antwort hat mich verblüfft. Die haben gesagt, uns geht es im Leben so gut, wir suchen jemanden, bei dem wir uns dafür bedanken können. Und dann trafen sie Christen und irgendwann waren sie bei uns im Hauskreis und haben sich im März bekehrt. Aber ich glaube, Christoph will mir da recht geben, wenn er unterwegs ist, das ist eher selten, dass jemand sagt, mir geht es so gut, ich will mich bedanken bei diesem einen Gott, den ich noch nicht kenne. Und wir möchten das als Christen vorleben, dass wir in guten Zeiten auch Thema dankbar sind. Und dass wir Gott nicht vergessen. Weil das musste unser Gott auch bei seinem Volk feststellen. Jeremia 2 lese ich einmal. Und das ist eine Aussage, die wir im Propheten Jeremia wiederholt finden, deswegen, ich lese nur diesen einen Vers vor, aber wenn man das mal googeln möchte, dann ist das nicht der einzige Vers, den wir finden zum Thema Vergessenheit. Jeremia 2, Vers 32. Vergisst auch eine Jungfrau ihren Schmuck oder eine Braut ihren Gürtel, aber mein Volk hat mich vergessen. Ich finde das so ernüchternd, dass Gott über das Volk Israel sagen muss, mein Volk, das ich einst aus Ägypten herausgeführt habe, durch die Wüste in das Land, hat mich vergessen. Ich spiele überhaupt keine Rolle mehr. Und wie tragisch war das? Und das ist eine Aussage, die wir wiederholt finden. Mein Volk hat mich vergessen. Und nicht nur das, und das wird auch später hier beschrieben. Sie haben dann andere Götter genommen und ihnen gedient. Also ich denke schon, dass es eine christliche Demenz geben kann. Ich spreche jetzt nur für mich. Und dass es Zeiten gibt, wo man vielleicht in einer Gefahr steht. Und weil der Herr Jesus uns auch gut kennt, und jetzt kommen wir zu dem Thema der ersten Stunde, schlagen wir die nächste Bibelstelle auf im 1. Korintherbrief, Kapitel 11. Das ist euch sehr gut bekannt, das ist mir bewusst und deswegen will ich nicht zu lange auch hier drauf verharren. Aber ich will uns daran erinnern. Da geht es um das Brotbrechen. Da sagt der Jesus durch den Paulus, 11 Vers 24, nur die Verse, die ihr, ich weiß, ihr kennt die alle. Dieses, mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. 26, danach, der Kelch, danach Vers 25, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Das heißt, wir haben verschiedene Bedeutungen des Brotbrechens. Eine Bedeutung ist, es ist ein reines Gedächtnismahl, aber weitere sind uns ja bekannt. Aber ich will jetzt hier nur bei dem Gedächtnismahl bleiben. Es war also nicht nur ein Wunsch unseres Herrn Jesus, sondern es ist sogar ein Wille gewesen. Das ist eine Aufforderung. Der Jesus sagt, tut dies, das ist imperativ, eine Befehlsform, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und das haben wir heute Morgen getan. Das heißt, wir waren sogar gehorsam, kann man sagen. Wir trafen uns, um an den Herrn Jesus zu denken. Und ich merke, auch da werde ich wieder ein bisschen persönlicher, dass man schnell auch verfallen kann, von der Person wegzusehen auf andere Bereiche, die man vielleicht nicht zwingend trennen kann. Ich will das am Beispiel mal deutlich machen. Jetzt wird es wieder ein bisschen persönlicher, Ralf. Mein Vater war Schreinermeister, also ein richtiger Handwerker. War sehr begabt, ich habe davon nichts mitbekommen. Also ich bin da völlig unterbelichtet. Ich hole sogar einen Elektriker, der mir die Deckenlampe da anschließt. Ich bin da völlig überfordert. Eigentlich müsste er jetzt Mitleid zeigen für mich. Also da habe ich gar nichts von meinem Vater mitbekommen. Aber er muss sehr begabt gewesen sein, weil er hatte sich spezialisiert. Er hat antike Möbel restauriert. Und antik begann bei ihm wirklich ab 1850 und älter. Alles andere war für ihn nicht antik. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wie er so die IKEA-Möbel bewertet hat, was nicht so besonders Vorteil hat. Er hat so gewisse Kraftausdrücke benutzt, die ich natürlich jetzt nicht sage. Und wir als Jungs, unsere Aufgabe war immer, wenn mal so ein antikes Stück fertig war, wir mussten da mitschleppen und haben diese Möbel, die noch zu restaurieren waren, abgeholt und wenn sie fertig waren, wieder zurückgebracht. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt ich erzähle es mal. Ich soll ein bisschen was erzählen, aber ich komme gleich wieder auf den Text zurück. Meine Eltern hatten sogar zwei Wohnzimmer. Also ein Wohnzimmer, das war wirklich fast wie so ein Museum. Kirschbaum, Möbel, antike Art, alles mögliche, von Standuhr über Schränke, über Kommoden. Da durften wir als Jungs gar nicht rein. Ich hatte zwei Brüder und wir waren vielleicht zu wild und deswegen haben die dann ein zweites Wohnzimmer errichtet. Da durften wir dann rumspringen und alles dreckig machen. Jetzt komme ich auf den Punkt, worauf ich hinaus möchte. Und ich habe es also manches Mal erlebt, wie dann auch die Kunden vor diesen restaurierten Möbel standen und die haben die bewundert. Und die waren wirklich schön. Aber ich habe nie erlebt, dass irgendjemand meinen Vater bewunderte. Er war einfach der Schreiner. Und Eine Gefahr, die ich für mich sehe, vielleicht ist das für euch gar keine Gefahr, ist, man kann auch die Werke des Herrn Jesus bewundern. Aber man kann auch schnell den Herrn Jesus vergessen. Man kann bewundern, dass wir erlöst sind. Wir sind errettet. Wir sind gerechtfertigt, auserwählt, erkauft, erlöst. Da können wir uns für begeistern. Aber diese eine Person, von dem die Bibel sagt, er ist schöner als die Menschenkinder. Von dem Gott sagte, dieser ist mein vielgeliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und er war der Einzige von all den Milliarden Menschen. Diese Person, die kann man so ein Stück weit auch schon mal auf Seite schieben und man sieht nur das Ergebnis seines Sterbens und seiner Auferstehung. Und vielleicht ist es mal gut, einfach mal innezuhalten und sich nur mit seiner Person zu beschäftigen. Wenn ich jetzt ein Interview mit euch führen würde oder ihr mit mir und ihr würdet mich fragen, hör mal, beschreibe mal deine Frau. Es ist eine Liebe seit dem Sandkasten. Also ich kenne die seit Geburt fast. Ich könnte euch Romane erzählen über meine Frau. Aber ich stelle mir vor, wir wären mit Christoph unterwegs und da wäre irgendjemand, der sagt, hör mal, du sprichst immer von diesem Jesus, dann erzähl dir mal von diesem Jesus. Was hätten wir zu erzählen? Könnten wir seine Schönheit beschreiben? Seine Art, seine Einzigartigkeit? Worin er sich unterscheidet von allen anderen? Nicht von dem Erlösungswerk, das auch. Aber was wissen wir über seine Person, die wir ja so lieb geworden haben? Können wir anfangen, über ihn zu berichten und ihn wirklich, so wie Paulus den Korinthern, da sagte ich, habe euch Korinther oder Galater, müssen wir kurz helfen, vor Augen gemalt, war glaube ich Galater, ne? Genau, vor Augen gemalt. Könnten wir ein solches Bild schreiben über unseren Herrn Jesus Christus? Und ich möchte gerne dahin kommen, dass ich mich mehr mit ihm beschäftige. Tut dies zu meinem Gedächtnis, sagt er. Das ist personell und personal ausgerichtet. Zu meinem Gedächtnis. Denkt an mich. Und das möchte ich gerne lernen. Damit er nicht in diese Vergesslichkeit gerät, dass man sich irgendwie erfreut und sagt, ja, ich bin ja errettet. Ich habe das ewige Heil im Herrn. Aber er selbst als Person, ich möchte das neu entdecken. Ich möchte ihn neu entdecken. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Und das nicht nur am Sonntagmorgen. Und ich habe mir das vorgenommen, vielleicht morgens wirklich jeden Morgen, bevor ich mein Bett verlasse, so zu starten, dass ich dem Herrn Jesus danke, ihm persönlich für das, was er ist und was er für mich geworden ist. Und das ist eine Frage der Disziplin. Und ich möchte es lernen, mit ihm aufzustehen, mit ihm das Bett zu verlassen. Er ist der erste Gedanke am Morgen. Noch zwei Bibelstellen. 2. Petrus, Brief, Kapitel 1. Und das ist nicht nur ein Thema gewesen, vielleicht in der heutigen Zeit, diese christliche Demenz, sondern die gab es damals auch schon, zu Zeiten des Apostels. Das kann ich belegen mit dem 2. Petrusbrief. Und weil der Petrus genau das im Blick hatte, sagte auch, wie er versucht, das Ganze geistlich anzugehen. 2. Petrus, Kapitel 1. Ich lese zuerst den 12. Vers vor. Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst. Interessant, ne? Er sagt, ihr wisst es eigentlich, euch ist es bekannt. Aber es ist notwendig, euch immer wieder daran zu erinnern. 3 Vers 1, da schreibt der Petrus, diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke. Das heißt, dieser zweite Petrusbrief ist vielleicht ein Erinnerungsschreiben, um das, was man weiß, neu wecken zu können. Neu ins Gedächtnis zu rufen. Ich kann mich erinnern, als ich meinen Vater immer wieder besuchte, als er so verstärkt an Demenz erkrankt war, hätte ich ihn gezielt gefragt nach irgendwelchen Ereignissen. Die wusste er nicht mehr. Er wusste auch die Jahreszahl nicht mehr. Und viele andere Bereiche nicht. Aber was wir immer hatten, wir hatten ein altes Fotoalbum neben seinem Bett. Und dann haben wir das aufgeklappt. Und dann sah er die alten Bilder. Da war er vielleicht im Teenie-Alter. Und durch das Ansehen dieser Fotobilder konnte er plötzlich Namen benennen und sogar gewisse Bereiche da vorstellen. Man, ich kann mich erinnern, ist so ein Foto, wieder sowas, was mein Vater, mein Opa war Landwirt, war Bauer. Und da gab es einen Teich. Und da ist ein Bild da, da hat mein Opa so einen Hand in der Tasche und der biegt sich vor Lachen. Ja, warum? Der hat einen Knecht da reingeschmissen an einem Sonntag. Das fand er irgendwie lustig. Und diese Begebenheit, die konnte mein Vater plötzlich ganz genau beschreiben. Wir haben ihn also geweckt durch Bilder. Und ich glaube, dieser zweite Petrusbrief verfolgt auch das Ziel, weil diese Situation unter den Christen war erbärmlich. Sie waren verfolgt, sie wurden verfolgt. Und durch Lebensumstände, durch negative Lebensumstände, kann es auch dazu führen, dass man irgendwie gewisse Dinge nicht mehr so vor Augen hat. Und dieser zweite Petrusbrief sollte wecken, die Gesinnung aufwecken, Erinnern schenken. Und das machen die ersten Verse des ersten Kapitels. Und Petrus, ich will das nur kurz beschreiben, sagt das: Ihr habt eigentlich alles, was ihr benötigt, um ein Leben in der konkreten Nachfolge zu führen. Aber scheinbar ist es nicht so. Ihr habt eigentlich alle Voraussetzungen zu einem echten geistlichen Leben. Und ihr könntet diese Tugenden auch zeigen. Und dann führt ihr hier Tugenden auf. Vers 5, Fleiß, den Glauben, die Selbstbeherrschung, Ausharren, Gottseligkeit, Bruderliebe und Liebe. Und jetzt kommt es. Und dann sagt er plötzlich, es ist gut, wenn diese Dinge in eurem Leben zu erkennen sind. Aber es gibt Christen, die kann man in ihrem Verhalten deutlich erkennen, die haben die nicht mehr. Diese Tugenden sind im christlichen Leben nicht mehr zu erkennen. Und das hat eine Ursache. Und die Ursache, das ist unser Thema, Vers 9. Denn bei welchem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig, und jetzt kommt es, er hat die Reinigung seiner Sünden vergessen. Geistliche Demenz. Wir können an den Punkt kommen, wo wir wirklich das, was wir vielleicht damals erlebt haben bei unserer Bekehrung, wo wir diesen besonderen Moment erlebt haben, ich bin zum Glauben gekommen und ich weiß, in diesem Moment, der Jesus hat mir alle Sünden vergeben. Ich bin gereinigt. Ich stehe in dem Herrn Jesus gerechtfertigt vor Gott, vom heiligen und gerechten Gott. Ich weiß das. Das ist meine Stellung in Christo. Der Epheserbrief beschreibt das. Das ist ganz entscheidend. Aber vielleicht kann es dazu kommen, dass ich diese Tatsache vergesse und das hat dann Auswirkungen auf mein Christsein, wie ich meinen Glauben lebe. Und es kann dazu kommen, dass man wirklich sagen muss, hat er wirklich die Reinigung seiner Sünden vergessen? Hat er vergessen, wovon ihn Gott befreit hat? Denkt man allein über die Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit nach. Menschen, die vielleicht gebunden waren, Alkohol, Pornografie, Nikotin und die befreit wurden und vielleicht dann plötzlich rückfällig werden und nicht mal ein schlechtes Gewissen haben, ist es möglich, dass sie das hier vergessen haben, diese Reinigung ihrer Sünden. Und ich glaube, auch das ist wieder ein ganz wichtiger Baustein in unserem Leben, in deinem und meinem Leben, dass wir uns immer wieder neu daran erinnern. Wir sind befreit worden durch den Herrn Jesus, wir sind gereinigt worden durch den Herrn Jesus. Und das führt zu einer gesteigerten Liebe zu dem Herrn Jesus, denn das ist ja fast der letzte Vers des Briefes, wachset aber in der Liebe zu dem Herrn Jesus. Denn das Bewusstsein führt dazu, dass ich mir die Liebe des Herrn Jesus mehr und mehr anschaue und ich wachse da drin und ich möchte wachsen, dass der Jesus immer wichtiger wird in meinem Leben. Und das führt dazu, dass ich vielleicht auch ein geheiligteres Leben führe, weil mir bewusst wird, was nötig war, dass meine Sünden gereinigt wurden. Der Bruder hat das eben vorgestellt mit der Geißelung, mit den körperlichen Leiden und auch mit der Gottverlassenheit, was das für den Herrn Jesus bedeutet hat. Wir haben Psalm 69 gelesen, wie schwer fiel es dem Herrn Jesus, genau das zu bewirken in uns, eine Reinigung der Sünden. Und wir wollen nicht fahrlässig sein, wir wollen nicht lässig sein, dass der Petrus aber über mich schreiben könnte, auch der Stephan, der hat die Reinigung seiner Sünden vergessen. Das darf nicht sein. Der vorletzte Vers aus dem zweiten Timotheusbrief. Und ich finde es auch, wenn man darüber nachdenkt, wir können das nicht vertiefen, so bemerkenswert, dass Herr Paulus seinem echten Kind im Glauben, seinem Mitarbeiter, in seinem letzten Brief, der uns überliefert wird, genau das so beschreibt. Das ist letztlich so ein Vermächtnis, ein geistliches Vermächtnis an seinen Timotheus. Und das ist ein Vers, den ihr auch alle kennt, 2. Timotheus 2, Vers 8. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten. Und ich wünsche mir, dass das Realität wird. Dass ich das im Gedächtnis behalte, nicht aus dem Zwang heraus. Ja, also, dass man wie im Schuldienst sagt, deine Hausaufgaben, lerne mal die Bundesländer auswendig, die werden irgendwann mal abgefragt. Unsere Kinder besuchen eine Schule, da gibt es irgendwie regelmäßig, wie heißen die Dinger nochmal? KTs, und nicht KTs. Die schreiben solche Arbeiten und dann wird das jedes Jahr wiederholt. Immer diese BAKWA, Basisqualifikation. Hört sich cool an, ne? BAKWA. So. Und da sind immer es ist so ein Grundwissen, dass erstmal, da musst du die Bundesländer auswendig lernen, dann die Flüsse, die Berge und irgendwie steigert sich das von Jahrgangsstufe zu Jahrgangsstufe. Und die Kinder, die müssen es lernen, weil die wissen, irgendwann wird das abgefragt. Aber das ist nicht hier dieser Grundton, überhaupt nicht. Jesus Christus auferweckt aus den Toten. Wir glauben an einen lebendigen Herrn. Wir sehen ihn zwar nicht, aber wir werden ihn einmal sehen. Auch daran haben wir uns heute Morgen erinnert. Wenn wir Offenbarung 5 sehen, dann ist es auch so, dass die Zeichen seines Todes in der Ewigkeit zu bewundern sind. Und was machen wir? Wir werden niederfallen vor unserem Herrn Jesus. Wir werden die Kronen niederwerfen und sagen, du bist würdig. Du bist es wert, dass wir dich in der Ewigkeit und für die Ewigkeit lang auch bewundern und dir dankbar sind für das, was du bist. Und wir dürfen hiermit schon anfangen. Halte im Gedächtnis Jesus Christus auferweckt aus den Toten. Ein lebendiger Herr. Wir haben keinen toten Herrn. Er hat den Tod besiegt, er ist lebendig. Und weil er lebt, so sagt er seinen Jüngern, dürfen auch wir leben. Und ich wünsche mir, dass ich morgen, wenn der Alltag wieder startet, an einem Montagmorgen, dass ich mit diesem Vers wach werde. Halte im Gedächtnis Jesus Christus auferstanden oder auferweckt aus den Toten. Das wünsche ich mir, damit er Jesus wieder aktiv auch in meinem Alltag eine riesige Rolle spielt, wenn es gut läuft, die beste und wichtigste Rolle. Es ist nicht irgendwie, der christliche Glaube ist nicht irgendwie ein Inhalt. Das versuchen wir den Besuchen unseres Hauskreises auch immer zu vermitteln. Es geht um eine Person. Und das ist der Herr Jesus, den wir lieben dürfen. Ja, das sind also die Gedanken, die mir gekommen sind bei diesem Vers. Und die Jünger vergaßen, Brot mitzunehmen. Und da bin ich hängen geblieben. Und ich habe festgestellt, das hat mir viel zu sagen. Nicht nur im Alltag, sondern auch in meinem christlichen Leben, in meiner Beziehung zum Herrn Jesus. Aber ich will zum Schluss noch einen schönen Vers vorlesen. Das hat was mit Elberfeld zu tun. Auch ein Vers, den ihr kennt. Jesaja 49 ist der letzte Vers. Jetzt kann man drüber lachen, aber ihr müsst euch vorstellen, wie meine Frau damals reagiert hat in Elberfeld. Die war nicht irgendwie erfreut. Jesaja 49. Vers 15. Könnte man fast einsetzen, könnte auch Stefan seinen Säugling vergessen. Also hier ist aber, könnte auch eine Frau ihren Säugling vergessen, dass sie sich nicht erbarmte über den Sohn ihres Leibes? Und das ist nahezu auszuschließen. Sollten sogar diese vergessen, ich werde dich nicht vergessen, siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Und das ist für mich so ein wunderbarer Bibelvers. Bei aller Begrenzung in meinem Leben, bei all meinen Schwächen, es gibt ja Bereiche, die vergesse ich wirklich, das mache ich aber nicht extra, sondern wir stecken in diesem Leib. Und wenn wir auch diese Bereiche sehen, dann wissen wir aber, es gibt einen, der mich nicht vergessen wird. Und das ist dieser große Gott im Himmel. Sollten auch wir selbst unsere Kinder vergessen, oder den Säugling vergessen, und diese Situation gibt es. Aber Gott vergisst uns nicht. Und das ist für mich so eine zweite Säule. Auf der einen Seite, halt im Gedächtnis Jesus Christus auferweckt aus den Toten. Und die zweite Säule ist, auch wenn ich Gott vergesse, oder er wird mich nicht vergessen, niemals in Ewigkeit. In seine Handflächen hat er meinen Namen eingezeichnet. Und das ist ein wunderbarer Gedanke, der mich beruhigt bei all den Herausforderungen. Gott vergisst mich nicht. Und euch auch nicht.